Ich begrüße unsere Gäste hier im Studio, Gerrit Kaschuba, und online zugeschaltet Barbara Stauber. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Sehr gerne. Das TIFS, das Tübinger Institut für Gender- und Diversitätsbewusste Sozialforschung und Praxis, ist eure Heimat und ihr seid von dort und berichtet uns über eure Arbeit heute. Was ist das TIFS eigentlich und wie ist es hier entstanden?
Ja, es ist in Tübingen entstanden und zwar 1994, also schon ganz schön lange existieren wir. Es ist ein Zusammenschluss von Expertinnen aus dem Bereich Genderforschung, Frauen- und Geschlechterforschung. Wir arbeiten innerhalb und außerhalb der Universität, also sind auch ein Mix an Expertinnen, und uns gab es auch schon vor 1994 als loses Netzwerk. Wir haben damals auch immer wieder versucht, gegen den Strich alle möglichen Themen zu bürsten. Es gab halt häufig eine allgemeine Sicht. Es wurden damals vor allem die Perspektive von Frauen weniger berücksichtigt, also gerade in allen Bereichen der Arbeit, Bildung und so weiter. Und wir haben eben versucht, die Perspektive stärker einzubringen. Mittlerweile gab es auch personelle Wechsel, es sind auch Jüngere dazugekommen. Die Diskussion, die Themen haben sich auch verändert in der Zeit. Es sind sehr viel mehr so die Diskurse um Gender und Diversität und Intersektionalität haben Eingang gefunden. Und das verfolgen wir natürlich mit, beziehungsweise wir diskutieren da auch mit und versuchen Impulse sowohl in Richtung Theorie und Forschung zu bringen, als auch in Richtung Praxis. Unser Schwerpunkt ist durchaus auch so der Versuch der Theorie- und Praxisvermittlung. Wir machen zum Beispiel neben wissenschaftlichen Untersuchungen, Evaluationen auch sehr viel in Richtung wissenschaftliche Praxisforschung. Und hier versuchen wir eben auch verändernd auf Praxis einzuwirken. Das vielleicht mal so als ein Strang. Ganz wichtig ist noch, wir haben keine Infrastrukturförderung. Wir sind ein freies Institut, bewusst außerhalb der Universität, um eben auch stärker so Themen nachgehen zu können, die wir wichtig finden. Das heißt, wir finanzieren uns ausschließlich über Fördermittel. Ja, das ist nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied jetzt zum Beispiel zur Hochschule.
Und da müsst ihr regelmäßig dann die Anträge stellen auch. Das ist ja schon so ein bisschen ein Hamsterrad auch, oder?
Ja, genau. Aber wir bleiben in Übung, bleiben beweglich, sind fit. Und wie schon die Jahreszahl sagt, 1994, ja, das haben wir doch ganz gut geschafft. Und wir haben auch verschiedene Formate. Also wir machen Tagungen und wir machen auch Gender-Forschungssalons. Und da kann vielleicht Barbara, meine Kollegin, gerade noch mal ein bisschen was dazu sagen.
Ja, Barbara.
Ja, gerne. Aber ich würde eigentlich ganz gern noch mal was zur Geschichte sagen. Jetzt habe ich hier bei Blick Blue Button einen totalen Widerhall. Bin ich denn klar zu hören?
Ja, du bist gut zu hören.
Alles klar. Also ich würde ganz gerne mal ein bisschen geschichtlich zurückgreifen, weil das was mit dem Thema heute zu tun hat. Also unsere Entstehungsgeschichte ist schon auch eine, die sozusagen dokumentiert, dass es in den Zeiten, als wir uns zum ersten Mal so getroffen haben, ich würde mal sagen eher Ende der 80er Jahre, auch ein Repräsentanzproblem gab. Also ganz wenig Geschlechterforschung an den Hochschulen. Und im Prinzip war Gerrit eine derer, die das mit initiiert hat mit ihrer damaligen Kollegin Wulle Reich, einen Diskussionszusammenhang, um ein Genderforschungsprojekt zu diskutieren. Und da ist ein Kolloquium draus entstanden von Frauen, Sternchen, wird man heute sagen, die an den Universitäten für ihre Abschlussarbeiten eigentlich keine angemessenen Diskussionsräume gefunden haben. Also ging auch damals schon quasi um eine angemessene Sprache, die wir finden wollten, um einen Diskussionszusammenhang, den wir an anderen Orten nicht gefunden haben, um sozusagen ja eine Suche nach einem autonomen Raum. Das wollte ich gern noch in die Geschichte sozusagen zurück, in diese Rekonstruktion der Geschichte noch irgendwie einbringen. Und wenn wir jetzt bei den heutigen Aktivitäten sind, Gerrit hat es gerade schon gesagt, die Salons, die wir machen, sind im Prinzip ein Format, wo wir mindestens zweimal im Jahr, also jetzt mal vor Corona-Zeiten und danach, dann steigen wir auch gleich wieder ein, mit interessierten Personen aus der Genderforschung, aus gendersensibler Praxis, aus Institutionen, auch zum Teil aus sozialen Bewegungen im Kontakt bleiben wollen, uns austauschen wollen über Themen, die gerade anstehen. Und wir greifen dann immer wieder aktuelle Fragestellungen auf, bieten dafür einen Diskussionsrahmen an einem frühen Abend am Montag immer und leiten das ein mit ein bisschen Häppchen, also wirklich so auch mit Blick darauf, dass unsere Teilnehmenden immer aus einem stressigen Wochenstart kommen und mit uns dann allmählich in so einen Diskussionsraum auch sich reinbewegen. Also auch da geht es im Prinzip darum, ein Format zu pflegen, zu entwickeln und auch zu pflegen, wo man auch im Hinblick auf den Sprachgebrauch sensibel und achtsam versucht, miteinander umzugehen. Das vielleicht mal dazu.
Ja, und wir haben eben auch verschiedene Tagungen durchgeführt, zum Beispiel gleich am Anfang nach unserer Gründung zum Thema den Wechsel im Blick. Das beschreibt nochmal, vielleicht der Titel beschreibt nochmal das, was Barbara gerade gesagt hat. Ich skizziere es nochmal ganz kurz. 2005 haben wir eine Tagung gemacht, wie weibliche Freiheit entsteht. 2014 Gender und Diversity in Theorie und Praxis, Erkenntnisse und Perspektiven. Und in diesem Jahr 2021, hoffentlich in Präsenzform, planen wir eine Tagung zum Thema Verständigung und Konflikt, solidarische Debattenkultur in feministischen Politiken. Macht vielleicht auch nochmal deutlich, wieso die Diskurse auch in unseren Tagungen nachvollzogen werden. Und gerade das aktuelle Thema, da können wir ja auch nochmal im Laufe der Sendung drauf kommen, zeigt nochmal, dass es eben auch wir müssen von Feminismen reden. Es gibt unterschiedliche Positionierungen und aufgrund auch von unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Generation spielt ein Thema, aber auch andere Themen wie Flucht- und Migrationsgeschichte und so weiter.
Wie war denn euer persönlicher Weg zum TIFFS und was ist dann nochmal der Hintergrund, der das Ganze quasi mit begleitet oder mit bestimmt?
So, wie viele Stunden haben wir Zeit? Ja, der persönliche Weg zum TIFFS von mir aus gesehen, die ich gerade spreche, Gerrit, war das so, dass ich in meinem Studium der Erziehungswissenschaft zum Beispiel immer eben so ein Gefühl hatte, keine Stimme zu haben. Das Sprechen in den Räumen der Universität war für mich ein ganz großer Angang. Und ich habe dann in der Zeit auch zum Frauenzentrum gefunden, das es damals noch in Tübingen in der Haaggasse gab. Wir haben damals verschiedene Themengruppen gemacht. Eines war die Frauentaxi-Gruppe zum Beispiel. Ein anderes Thema war eben zur Abrüstung, also auch das Friedensthema. Und da habe ich im Grunde genommen gelernt zu sprechen, habe ich meine Stimme gefunden, habe mich über die Themen auch äußern können und habe mehr oder weniger auch zu mir gefunden. Und das dieses Wissen um solche Räume, die es braucht, auch sichere Räume, in denen ich üben kann, in denen ich jetzt gar nicht irgendwie bewertet werde. Das war für mich was ganz Wichtiges. Ja, und dann eben auch so diese Überlegung, wie will ich denn weiterhin leben und arbeiten? Ich habe sehr viel über das Doing, also über das Tun gelernt. Sicherlich auch einiges über meine formale Ausbildung, aber eben die Aktivitäten in den verschiedenen Gruppen, Frauengruppen, politischen Gruppen haben mich dazu gebracht, mir auch vorstellen zu können, dass ich außerhalb von bestehenden Institutionen arbeite. Ich bin erstmal auch den Weg gegangen in eine Institution. Das war eine Institution der Entwicklungszusammenarbeit und habe da auch versucht, die damals noch stärker genannt feministischen Themen und antirassistischen Themen so zusammenzubringen in meiner Bildungsarbeit, die ich da gemacht habe. Und habe dann irgendwann den Weg gefunden, eben eigene Institutionen zu gründen. Ich war Mitbegründerin auch von BAF, dem Bildungszentrum und Archiv zur Frauengeschichte Baden-Württembergs, mit Susanne Maurer zusammen und vielen anderen. Und dann eben haben wir das Forschungsinstitut TIFFS gegründet. Und ich bin eben in diesem Forschungsinstitut tätig, aber ich mache auch weiterhin diesen Strang der Fortbildungen, der Trainings, im Bereich Gender, Diversität, Intersektionalität, Antirassismusarbeit.
Breit aufgestellt und ein langer Weg der Empowerment. Barbara, wie war es bei dir? Bist du noch bei uns? Dein Bild ist gerade nicht mehr zu sehen, dein Mikro schon. Bist du gerade rausgeflogen bei Big Blue Button, wenn jetzt nichts zu hören ist? Dann machen wir hier weiter, Gerrit und so. Und du hast ja gesagt, na, die, in der Uni na, hattest du irgendwie deinen Platz nicht gesehen oder konntest nicht zu reden. Welche Widerstände gab es dann für TIFFs dann noch, auch im weiteren Verlauf der Jahre? Also kann man schon vorstellen, dass es da auch nicht ganz einfach war, sowas als Player zu etablieren auch.
Ja. Ja, gut, es war eben diese Zeit, da gab es einige außeruniversitäre Institute im Bereich der Sozialforschung, aber eben auch explizit im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung. Und das war eben ein Netzwerk bundesweit, aber auch international, wodurch es auch viel Unterstützung gab. Und da gab es regelmäßige Treffen. Es gab unterschiedliche Finanzierungen. Wir haben uns ausgetauscht, wie es gelingen kann, zum Beispiel auch die gesellschaftliche Bedeutung dieser Frauen- und Geschlechterforschungsinstitute sozusagen mehr ans Tageslicht zu bringen, sprich in die Landespolitik, in die Bundespolitik. Und es haben nicht viele überlebt. Also ich finde schon, dass wir uns da mal wirklich selber auf die Schulter klopfen können. Auf Landesebene wurde uns gesagt, wir finden das ganz prima, was Sie machen, aber bewähren Sie sich mal auf dem Markt, wo man dann schon eher auch so die Marktökonomie erkennt. Haben wir gemacht, haben wir tatsächlich hingekriegt. Und ich denke, es hängt auch ein bisschen mit den Themen zusammen, die wir bespielen. Also ich würde ganz gern mal so ein paar Beispiele nennen, wenn wir uns dem Thema, also wir haben so einen großen Themenkomplex, würde ich jetzt mal aufmachen, im Bereich Bildung, Jugendarbeit, Jugendhilfe, Gemeinwesenarbeit, aber auch Medienarbeit, die sind ja manchmal auch miteinander so verschränkt. Also im weitesten Sinne Bildung und Empowerment, könnte man jetzt da sagen. Und da haben wir einfach auch Felder sozusagen bespielt, die vorher noch nicht so stark bespielt waren. Also das hat so. Und auch in dieser Zusammenarbeit mit Praxis haben wir einfach so eine Art Stellung eingenommen, die dann schon also respektiert war. Also von daher kann ich gar nicht mal sagen, dass wir direkt solche Hindernisse hatten. Die Hindernisse liegen mehr im strukturellen, im finanziellen Bereich und dem quasi immer wieder neu beantragen müssen. Aber wir haben es auch geschafft, da Themen durchzuhalten, zum Beispiel Fortbildungen. Also wir machen Untersuchungen zu Fortbildungen, die es gibt, mit einer Aufgabe zum Beispiel, wie werden da Gender- und Diversitätsaspekte denn berücksichtigt? Dann machen wir teilnehmende Beobachtungen in diesen Fortbildungen, führen auch Interviews durch mit den Dozenten, Dozentinnen und mit Teilnehmenden und können dann wiederum Rückschlüsse ziehen auf, was müsste im Konzept denn nochmal anders verankert sein, sowohl im Blick auf die Inhalte, im Blick auf die Sprache, im Blick auf die Methoden. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes wäre zum Beispiel die Situation von LSBTIQ-Jugendlichen in der Jugendarbeit. Wie werden die da berücksichtigt? In Baden-Württemberg, also auch eine regionale Studie, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Und da war schon deutlich, dass eben sehr viele der Jugendlichen eben nicht vorkommen in der Jugendarbeit. Und da tut sich aber gerade was. Und wir machen dann da weiter an diesem Thema. Und also da ist eben auch das Thema Raum und welche geschützten Räume gibt es innerhalb der Jugendarbeit im weitesten Sinne und Jugendsozialarbeit für LSBTIQ-Jugendliche, vielleicht nochmal an der Stelle lesbisch, schwule, bisexuelle, trans und intersexuelle und queere Jugendliche. Ja, und haben dann wiederum einen Auftrag gehabt, mal zu gucken, was bewirken denn Genderqualifizierungen der LAG Mädchen-Sternchen-Politik und des Netzwerks LSBTTIQ, so heißt es in Baden-Württemberg, die Qualifizierungen, die eben unternommen werden für PädagogInnen innerhalb der Jugendsozialarbeit. Und die Wirkungsanalyse, die ich da durchgeführt habe, zeigt, dass durchaus in den Institutionen schon einiges angekommen ist im Blick auf die Thematik. Dass es wichtig ist, da Traditionslinien zum Beispiel von feministischer Mädchen, Sternchenarbeit heute, antisexistischer Jungenarbeit fortzuführen und das eben auch mit queeren Ansätzen weiter zu verbinden. Also da können wir einfach über unsere Arbeit so für Kontinuität sorgen. Und ein anderes schönes Projekt, das ich gerade wissenschaftlich begleiten darf, hat hier mit der Wüstenwelle zu tun. Das ist das Projekt Medienvielfalt, wo es eben um den Aufbau eines Netzwerks von Medienschaffenden mit Migrations- und Fluchtgeschichte geht und eben auch deren Stimme hörbar zu machen. Und das betrifft alle, also viele freien Radios innerhalb der Republik. Und das finde ich ist ein super schönes Netzwerk, wo es eben auch darum geht, wie kann denn so ein Netzwerk sich etablieren, dass alle gehört werden, dass es eine gute Struktur gibt, wo sich alle beteiligen können. Auch, dass Einzelne sich weiter qualifizieren können, also da auch die Frage des Empowerments von Einzelnen. Das sind so Themen, die uns da beschäftigen und auch da versuchen wir das immer in so einer Art von Feedback zwischendurch auch weiterzuentwickeln. Also das ist mal so dieser eine Themenblock. Gibt weitere Themenblöcke, ich deute mal an, die in den Komplex Arbeit. Da hatten wir es zum Beispiel haben wir eine Teilzeitstudie durchgeführt in der Stadt Tübingen für die Stadtverwaltung. Ist ein ganz wichtiges Thema. Teilzeit ist ein Instrument, das geschaffen wurde, damit Frauen in erster Linie Berufstätigkeit und Familie besser vereinbaren können. Also in dieser Betonung von mir liegt ja schon drin, dass ich da es war ein wichtiges Instrument, aber es ist natürlich auch in einer gewissen Weise eine Falle, wenn wir da nicht auch Männer und weitere geschlechtliche Identitäten mitdenken. Und das war eben ganz spannend zu sehen, es gibt sehr, sehr, sehr viele, gerade in den Verwaltungen, die in Teilzeit arbeiten. Es sind überwiegend Frauen, aber klar, es gibt auch ein paar Männer. Und obwohl es so viele gibt, dominiert trotzdem so ein Vollzeiterwerbsmodell in der Vorstellung, in dem Anspruch, wie Arbeit geleistet werden muss. Und das ist gar nicht immer nur bewusst. Und es zeigt sich, wir müssen da stärker auf Arbeitsprozesse gucken. Wie muss das geregelt sein, damit alle da zufrieden miteinander arbeiten können? Und aber auch die Frage von, wie flexibel sind diese Modelle, dass ich switchen kann von einer Arbeitsform in die andere? Und momentan zeigt ja Corona, dass doch einiges geht, dass auch Homeoffice stärker Berücksichtigung findet. Und darüber eben könnte sich auch nochmal einiges im Blick auf die Arbeitszeitmodelle verändern. Und bei solchen Aufträgen, klar, geht es auch immer darum, konkrete Handlungsempfehlungen, in diesem Fall für die Stadtverwaltung Tübingen zu geben, was an welchen Stellschrauben geändert werden müsste oder könnte. Und klar, in diesem Fall haben wir viel mit der Gleichstellungsbeauftragten und Integrationsbeauftragten der Stadt zusammengearbeitet, die auch die unmittelbare Auftraggeberin war. Ein anderes Thema war da die Umsetzung von Gleichstellung in der Agentur für Arbeit mit weiteren großen Forschungsinstituten. Zusammen gehe ich jetzt gar nicht ausführlich drauf ein.
Aber vielleicht doch zur Stadt nochmal, Stadt Tübingen, was kam da für Handlungsempfehlungen bei raus?
Dass man wirklich auch nochmal stärker drauf achten sollte, wie werden die Teilzeitkräfte anerkannt, wie werden sie wahrgenommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das meine ich auch mit dem, wenn ich so das Ideal der allzeit verfügbaren Vollzeiterwerbsarbeitskraft vor Augen habe, dann wird die Teilzeitkraft ja immer sozusagen defizitär bewertet. Sie ist nicht da, wenn ich sie brauche. Ja. Und das hat auch viel mit der Präsenzkultur zu tun. Also das ist so dieses eine. Und da ist schon deutlich geworden, dass, und bei Teilzeit haben wir natürlich auch eine große Spannbreite, es sind weniger Teilzeitkräfte in den höheren Etagen zu finden, also gar ganz wenige in den Führungskräfteebenen und sehr viel mehr in den unteren Einkommensgruppen. Also wenn ich die Spanne aufmache, die Reinigungskräfte zum Beispiel, Ja, da wird es nochmal ganz besonders sichtbar. Da verknüpft sich es auch mit der Tätigkeit. Wenn ich nochmal in die Ebene der Führungskräfte gehe, da habe ich dann auch so individuelle Lösungen vorgefunden, dass zum Beispiel eine männliche Führungskraft sagte, naja, ich versuche trotzdem 100% zu arbeiten und muss mich quasi immer beweisen. Ja, also auf diese Kultur aufmerksam zu machen. Und was Führungskräfte da selbst auch verändern können im Blick auf ihresgleichen, aber im Blick auf die Mitarbeitenden. Das vielleicht mal so als ein Strang. Und ein anderer Strang ist halt der der Existenzsicherung. Sehr viele der Teilzeitkräfte, und dann klar kommt es wieder darauf an, in welchen Bezahlungsgruppen, haben eben darauf hingewiesen, dass sie nicht eigenständig sich finanzieren können. Manche würden eben gerne auch mehr arbeiten. Das war auch ein Ergebnis. Und da ist die Frage, wie kann man das innerhalb einer Stadtverwaltung organisieren, dass aufgestockt werden kann, vielleicht auch nochmal in anderen Bereichen, also nicht immer im originären Arbeitsbereich. Also das sind so beispielhaft Ansatzpunkte.
Ja, breit aufgestellt, große Themenfelder und viel Expertise hat sich da angesammelt. Barbara ist auch wieder hier dabei. Vielleicht gehen wir dann nochmal auch auf deinen Weg zum TIFS und auch deine Arbeitsschwerpunkte ein, worauf du besonders Wert legst dann bei der Arbeit bei TIFS.
Ich würde jetzt eigentlich ganz gern an der Stelle einsteigen, wo die Gerrit gerade ausgestiegen ist, nämlich bei diesen Auftragsvergaben. Aber ich kann gern auch noch mal ein bisschen zurückgreifen. Also sozusagen die eigene Geschichte, ähnlich wie bei Gerrit, auch sehr stark über die sozialen Bewegungen geprägt. Und da hatte auch sozusagen dieses Forschen in einem nicht-universitären Kontext, also in Form eines Vereins, wie wir einer dann wurden, hatte einfach auch eine ganz bestimmte Attraktivität. Ne? Also das TIFS war damals nicht das einzige Institut in der Region oder in der Stadt. Ich war auch noch bei IRIS, beim Institut für regionale Innovation und Sozialforschung, als Freelancerin beschäftigt. Und ich glaube, wir haben das damals auch sehr genossen, sozusagen unsere Ausgestaltung, die Ausgestaltung unserer Forschungstätigkeit frei zu bestimmen, so frei, wie es halt ging. Und das waren damals auch sozusagen Wege, die dann irgendwann aber auch über die Institutionen, also die Hochschulen, auch eingeholt wurden. Ne? Also alles, was sozusagen auch an Ausschreibungen dann auf den Markt kam, wurde immer mehr auch zum Auftrag der Hochschulen, sich darauf zu bewerben. Es gab immer mehr Konkurrenz. Also je mehr sich Hochschulen auch über Drittmittel finanzieren mussten, wurden die sozusagen, traten die auch mit auf den Plan und haben auch sozusagen die Luft für die freien Institute dünner gemacht. Ne? Und ein Stück weit hat sozusagen diese Entwicklung auch unser Institut eingeholt. Ne? Also Maria Bitzan und ich, wir haben Professuren an Hochschulen beziehungsweise Universitäten und dann zieht man da natürlich auch Energie ab aus der freien Forschungsszene. Ja, das ist sozusagen auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der uns auch beschäftigt im Team natürlich. Ne? Das ist auch sozusagen was, womit man sich aktiv und konfliktbewusst und konfliktsensibel auseinandersetzen muss. Aber ich wollte jetzt auch noch mal kurz was zu diesen Auftragsvergaben sagen, weil wir natürlich als Institut jetzt auch sehr stark adressiert werden. Ihr seid zuständig für die Geschlechterfragen und auch die Auftragsvergabe oder auch viele Ausschreibungen haben da sozusagen einen Duktus, den wir dann wieder sozusagen zurechtrücken müssen. Also es wird sehr häufig von zum Beispiel geschlechtsspezifischem Drogenkonsum gesprochen, ne? Wenn wir vom Bundesgesundheitsministerium beispielsweise in Auftrag kriegen, jetzt Crystal Meth bei Frauen zu untersuchen. Ja? Und wir müssen dann sozusagen schon ganz viel auch begriffliche Arbeit leisten, um zu sagen, das ist jetzt nichts Spezifisches. Ne? Also das wäre eine Zuweisung, eine Zuschreibung, die völlig unangemessen ist, wenn wir über Geschlechterverhältnisse sprechen wollen, die freilich auch Frauen und Männern ganz bestimmte Gebiete zuweisen und wo jetzt beispielsweise dieser Crystal-Konsum schon an vielen Punkten perfekt passt auf das, was an Anforderungen an Frauen oder an weiblich gelesene Personen einfach gestellt werden und in diesem Zusammenhang dann auch diesen Substanzkonsum wieder zu betrachten. Ne? Also da ist ganz viel sozusagen zurechtrücken oder an die richtige Stelle rücken nötig und gerade auch auf der sprachlichen Ebene. Ich weiß nicht, ob Gerrit in der Zwischenzeit, als ich rausgeflogen war, auch über das Rauschtrinken-Projekt gesprochen hat. Also das Bundesgesundheitsministerium hatte uns vor vielen Jahren auch einen Auftrag gegeben, das Koma-Trinken von Jugendlichen genauer zu beforschen. Und auch da haben wir dann sofort sozusagen Spracharbeit, begriffliche Arbeit leisten müssen und sagen müssen, wir stimmen in diesen medial hochgeputschten Diskurs gar nicht ein, in dieses Lamento über die saufenden Jugendlichen, sondern wollen einfach mal gucken, was finden die daran interessant, was ist sozusagen der jugendkulturelle Aspekt dieser Trinkpraktiken, die freilich riskant sind, ne? Aber wenn man da in einer Gesellschaft, in so einer Alkoholkultur wie unserer sich umguckt, da gibt's jede Menge riskanten Alkoholkonsum. Vielleicht gerade mal so viel zu dem, dass wir da sozusagen auch in der Auftragsstellung, ja, oder auch in dem, wie manche Ausschreibungen formuliert sind, eigentlich sofort sozusagen auch wieder Spracharbeit leisten, wenn ich das mal so sagen.
Und gibt's dann auch manchmal, kann es ja auch zu inhaltlichen Konflikten führen dann? Also wenn man dann andere Ergebnisse liefert, als vielleicht erwartet werden?
Also wenn ich ganz kurz darauf nochmal reagieren darf, also gerade jetzt das Bundesgesundheitsministerium hat sich da als sehr, sehr flexibel, mitgehend, reflexiv auch gezeigt. Da sind wir überaus zufrieden sozusagen. Und das zeigt halt auch, also diese Institutionen oder Organisationen sind ja bestehen eben auch aus Personen, mit denen man reden kann, wo man Reflexionsprozesse anstoßen kann. Was aber dann durchaus auch wichtig ist, weil das sind ja auch Schlüsselpersonen oft für nächste Ausschreibungen, für Thematisierungen anderer Themen und so weiter und so fort. Also Gerrit, vielleicht kannst du das ergänzen, ob da auch Konflikthaftes sozusagen zu berichten ist. Ich würde jetzt sagen, wir sind da eigentlich ganz erfolgreich bislang gewesen im Reflexivmachen von Sprache.
Ach, ich bleib gern bei dieser Erzählung. Ab und zu gibt es schon mal Konflikte, beziehungsweise wird halt doch ersichtlich, dass manche Ergebnisse nicht so günstig sind. Ja, also wir versuchen das ja immer sehr positiv zu wenden und konstruktiv zu sein, aber gerade die erwähnte Untersuchung, Umsetzung von Gleichstellung in der Bundesagentur für Arbeit, da gab es halt schon einige Anmerkungen, wo man sehen konnte, ja, das ist noch nicht so erfolgreich in der Umsetzung und der Bericht zum Beispiel ist jetzt auch nicht veröffentlicht. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wir haben eine Website und da sieht man, es gibt einfach eine große Zahl bei uns auch von Berichten, die dann eben online abrufbar sind und nicht veröffentlicht sind, hat nicht immer damit zu tun, dass es konfliktreich war, sondern dass das halt dann oft für den internen Gebrauch genutzt wird, aber man damit sich vielleicht auch nicht immer rühmen kann, ja, dass sich anheften kann, dass man da eine Untersuchung gemacht hat. Ich möchte vielleicht nochmal, weil wir heute auch nochmal stärker so in Richtung, wir haben es jetzt immer wieder mal so angedeutet, auch so Sprache und Kommunikation und so gehen wollen, nochmal auf zwei Beispiele eingehen, die stärker so im Organisations- und im Bereich liegen. Und zwar gab es einmal so eine Praxisforschung von uns im Blick auf den kommunalen Raum, im Blick auf kommunale Verwaltungen, wo wir über 3 Jahre gemeinsam mit Sovit, einem anderen Institut in Tübingen, versucht haben, Genderkompetenz in Richtung Verwaltungsmitarbeitende denen näher zu bringen. Und da ist zum Beispiel dann auch, also haben wir ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche angeschaut, wo muss denn was verbessert werden und oder könnte was verbessert werden, wo ist schon Genderkompetenz vorhanden. Und dann haben wir zum Beispiel die Stadtplanung angeguckt, haben Bereiche eben auch wie die Bildung angeguckt. Und was bei den meisten Kommunen, die da mit beteiligt waren in Baden-Württemberg, eben wichtig war, war auch immer dieses Sprachthema. Und so haben wir da eben auch Flyer mit entwickelt, gemeinsam dann mit den Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung, weil sie gesagt haben, wir wollen eine Orientierung und wir wollen einfach da auch sehen, was ist da eben derzeit auch üblich. Also das ist so ein Beispiel, wo ich sagen würde, durch diese Zusammenarbeit, das ist nochmal das, was ich eingangs auch sagte mit der Praxisforschung, dadurch, dass es nicht so eine, wir untersuchen was, kommen dann irgendwann wieder und sagen die Ergebnisse, sondern wir sind im Gespräch und wir sind in der Entwicklung, wird einiges im Grunde genommen, können wir tatsächlich auch Praxis ein bisschen mit gestalten und beeinflussen. Ein anderes Beispiel nochmal, Gunda-Werner-Institut, da gab es eine Evaluation, die ich mit einer Kollegin gemacht habe. Das Gunda-Werner-Institut ist ein Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ist vielleicht jetzt auch ganz spannend, wenn jetzt gerade auch eine grüne Kanzlerkandidatin gewählt wurde. Ja, und da war es eben so, die wurden ziemlich angefeindet. Also das haben wir nie so erlebt. Kann man natürlich sagen, okay, sind wir vielleicht nicht ganz so bekannt. Aber das GWI eben wurde stark angefeindet, eben ob seiner feministischen Standortpolitik und Vorwurf der Identitätspolitik. Und da haben wir dann eben eine Untersuchung gemacht in die Strukturen der Heinrich-Böll-Stiftung hinein, aber auch in die Gesellschaft hinein. Welche Wirkung hat denn das Institut und wie wird es benötigt, anerkannt und so? Und konnten da eben auch einwirken im Blick auf, was braucht es denn dann auch an Veränderungen in die Organisation. Und das ist ein Beispiel, da war der Widerstand zu spüren. Ja, weil es da einfach einige GegnerInnen gab gegen dieses Institut und das haben wir dann als diejenigen, die dann die Wirkungsforschung quasi von dem Institut gemacht haben, auch unmittelbar mit abbekommen. Also da waren auch Widerstände schon bereits, wo es darum ging, Interviews zu führen. Ja. Also das sind schon konfliktträchtige Themen, die wir da auch angehen. Und die werden dann auch auf uns übergestülpt. Und so ist es halt mit dann diesem Thema Sprache, wenn ich da jetzt gerade mal gleich die Überleitung machen darf nochmal. Wir sehen ja, dass, was wir jetzt alles so schon mal angesprochen haben, es geht um bei der geschlechtergerechten Sprache oder wie wir häufig auch sagen, genderbewussten, gender- und diversitätsbewussten Sprache, diskriminierungsfreien Sprache, diskriminierungskritischen Sprache. Um die Sichtbarkeit, ja, aller Personen, um das, dass alle angesprochen werden, sich angesprochen fühlen. Es geht auch um die Stereotypendarstellungen und die Diskriminierungen auf diese Art und Weise zu vermeiden. Und in den letzten Jahren immer mehr auch diskutiert, um die Selbstbezeichnungen, diese zu verwenden. Also das sind für mich nochmal so ganz wichtige Aspekte und zu Beginn, als es um die geschlechtergerechte Sprache ging, und das war ja der Begriff, den die ersten feministischen Linguistinnen auch so gewählt haben, da sind wir jetzt im Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, in einem Klima, das ja vorhin Aretha Franklin mit ihrem Song, ja, dass die Frauen im Grunde genommen das selbst schaffen können, das Klima beschreibt, ja, also überhaupt erstmal Rechte zu bekommen, überhaupt gesehen zu werden an den Universitäten überhaupt, dass es Professorinnen gibt und so weiter. Das sind ja alles die Themen, also der Kontext ist da ganz wichtig. Und Louise Pusch war da so eine der bekanntesten Vertreterinnen, die auch immer mit unglaublich viel Humor versucht hat, dieses Thema der feministischen Linguistik weiterzuentwickeln. Ich habe das mit wahrer Wonne immer auch gelesen. Also sie hat zum Beispiel so die Duden-Bedeutungslexika durchgeforstet Mitte der 80er Jahre. Und es gibt so ein schönes Beispiel zu dem Verb abbrausen. Und zwar werden dann immer Beispiele genannt zur Bedeutung, damit man versteht, was abbrausen ist. Und dann kam es die Erklärung, er braust mit Vollgas ab und sie braust die Kinder in der Badewanne ab. Und das macht es nochmal so schön deutlich, dass Sprache halt ganz viel mit Inhalt zu tun hat, mit Arbeitsteilung zu tun hat, mit Stereotypen. Und interessant ist, dass vieles von dem, was Louise Pusch gebrandmarkt hat, jetzt nicht mehr so in den Lexika steht, aber es gibt durchaus noch so paar Relikte, Zum Beispiel kann man häufiger feststellen, dass bei Frauen, ich mache es jetzt einfach mal in dieser binären Konstruktion Frauen und Männer, weil sehr viel weiter sind wir an der Stelle bei den Lexika nicht, dass bei Frauen häufig so dieses ist verwendet wird, sie ist schön. Und bei Männern eher so Tunwörter, Verben, Adjektive, ja, also so. Und das sind so latente Dinge, die fallen einem vielleicht erstmal gar nicht auf, aber ja, die sind schon ganz wichtig. Und Suki, von der wir nachher ja vielleicht auch noch ein Lied hören, die queer-feministische Rapperin, hat mal ganz schön gesagt, ja, es gibt ja den Begriff des schönen Geschlechts, aber gibt es auch den Begriff des hässlichen Geschlechts? So, und das sind so, so Beispiele, wo ich denke, da können wir immer wieder sehen, wie sich eben dieses Sprachthema in den Kontext einbettet und eben auch ganz klar irgendwie auf die Machtverhältnisse und da auch Wechselwirkungen verweist. Vielleicht mal so zu diesem Zeitgeist der 80er Jahre so benannt. Also da gibt es noch unzählige Beispiele. Und ja, wie gesagt, ich finde es ganz wichtig. Klar, ich habe auch gesagt, Louise Pusch hat es mit viel Humor auch betrieben. Aber ich finde auch, es gehört beides. Humor und Ernsthaftigkeit und Seriosität dazu. Und sie selber ist ein Beispiel dafür. Sie hat zwar den Professorinnentitel bekommen, aber letztlich konnte sie keine Karriere an der Hochschule machen. Sie ist ausgegrenzt worden und hat sich ganz stark als Publizistin und dann letztlich auch Weiterbildnerin dann betätigt. Und das ist schon schon deutlich an diesen Biografien in dieser Zeit, was es bedeutet hat für eine Sache, wie geschlechtergerechte Sprache einzustehen. Und an manchen Stellen habe ich so den Eindruck, sind wir manchmal immer noch in dieser Diskussion. Ja, also das ist ja immer wieder so diese Frage, inwieweit die androzentrische Sprache, die also männliche Sprachform heute tatsächlich von allen hinterfragt wird. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit auch im Tagblatt, im Übrigens, von der Tagblatt-Redakteurin eben auch so einen kritischen Kommentar, dann anlässlich dieser sogenannten Knacklaute, wie sie beschrieben hat, oder Sternchen, Unterstriche und so, wo aber auch nochmal deutlich wurde, auch in den Leserinnenbriefen, dass manche eigentlich auch gar nicht so das Problem der androzentischen Sprache in Frage stellen. Zum Glück gab es auch andere, die gesagt haben und die sogar linguistisches und linguistische Kenntnisse hatten, die gesagt haben, naja, also Knacklaute, liebe Tagblatt-Redakteurin, sind was ganz Bekanntes in der Phonetik. Wir würden uns sonst manchmal gar nicht verstehen können, wenn wir nicht vorne im Vokal eine Pause machten in der deutschen Sprache. Ja. Also das ist eben, fand ich dann nochmal fachlich eine ganz schöne Replik. Ja, aber das ist so der Zeitgeist 70er, 80er Jahre, und jetzt sind wir in einer weiteren Veränderung, wo es eben auch darum geht, die deutlich macht, also Erweiterung, weitere Personen, die sich eben nicht binär zuordnen wollen und können. Ich habe ja vorhin auch schon mal den Begriff LSBTIQ gewählt, die dann eben auch deutlich machen, wir fühlen uns da nicht mitgemeint, wenn wir zum Beispiel von Bürgern und Bürgerinnen sprechen. Also da geht es eben immer um dieses Wechselspiel zwischen mentaler Repräsentation, eben auch wer fühlt sich angesprochen, wer ist mitgemeint, mitgedacht und welche Auswirkungen hat das?
Und ein Verhältnis von Mehrheiten und Minderheiten dann auch. Barbara, du hattest dich auch gemeldet zum Thema Sprache, Sprachsensibilisierung als Professorin. Hast du da auch Karrierehemmnisse wahrgenommen, als du hier, wenn du zu diesen Themen forschst?
Ich forsche ja gar nicht direkt zu diesen Themen. Ich bin keine Linguistin, ich bin Erziehungswissenschaftlerin, aber ich habe natürlich sozusagen alltäglich mit Sprache zu tun, in der Lehre, im Schreiben, im Forschen, und versuche sozusagen auf diese Weise da auch meinen Umgang zu finden. Ich wollte eigentlich ganz gerne nochmal anknüpfen an das, was Gerrit gerade gesagt hat, nämlich so quasi der Vorwurf, der jetzt gerade einer sozusagen zunehmend, würde ich schon sagen, geschlechtersensiblen, gendersensiblen Sprache gemacht wird. Der Vorwurf, ihr macht sozusagen die Errungenschaften der Generation von Louise Pusch und anderen zunichte, dass das natürlich sozusagen so ein ganz herber Vorwurf ist und auch als Konflikt immer wieder in diesen Debatten auftaucht und auch sozusagen für ganz viel Unmut innerhalb eines breiten Spektrums an feministisch interessierten und aktiven Personen sorgt. Und es ist ganz schwierig sozusagen, da immer wieder auch den richtigen Ton zu finden. Also in diesem Zusammenhang ist es übrigens, gibt es einen ganz, ganz wunderbaren Video-Mitschnitt eines Gesprächs zwischen Louise Pusch und Suki von letztem Jahr, wo sozusagen diese Debatte an ein paar Stellen so richtig gut auf den Punkt gebracht wird. Und klar, ich meine, die Debatten sind einfach weitergegangen. Wir sind nicht mehr beim Binnen-I. Wir haben verstanden, dass das ausgrenzt. Ganz viele Menschen, die sich eben, Gerrit hat es schon gesagt, nicht binär zuordnen wollen oder können oder die auch vielleicht nur eine massive Kritik haben an diesen geschlechterbezogenen Zuweisungen, an diesen Männlichkeits- und Weiblichkeitszuschreibungen, die damit einhergehen. Das kann ja schon reichen, um zu sagen, wir wollen anders sprechen. Und wir sind jetzt einfach in dieser Etappe sozusagen einer genderreflexiven Sprache angekommen und da können wir uns sozusagen jetzt nicht mehr irgendwie innen früher flüchten oder die Augen davor verschließen. Fakt ist doch, dass wir mit jedem Sprachgebrauch uns positionieren. Na, und so würde ich das auch immer Studierenden gegenüber sagen. Ich würde immer sagen, ihr könnt sozusagen ein Stück weit genau euren Weg da drin suchen und finden, aber ihr müsst euch klar sein darüber, ihr positioniert euch, weil das sind keine neutralen Sprachformen, ne, sondern wir positionieren uns, wenn wir den Knacklaut sprechen oder eben auch nicht.
Das mal. Was ich noch ganz wichtig finde bei dem Thema ist ja, es gibt sehr viele Untersuchungen dazu und das ist vielleicht auch häufig gar nicht so bekannt. Ich gehe jetzt vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück, weil es zu den genau diesem, wenn wir jetzt gerade von den Knacklauten sprechen, sind wir ja eigentlich schon sehr, sprechen wir vielleicht unverständlich für manche HörerInnen. Es geht ja um das Gender-Sternchen, es geht um den Gap, den Unterstrich, der das noch mal so deutlich machen soll. Dazu gibt es noch keine groß angelegten Studien, Untersuchungen, weil es ja jetzt auch noch nicht so lange praktiziert wird, aber eben zu den anderen Formen, nämlich zum Beispiel zu dem Maskulinum, also dem generischen Maskulinum, der Verwendung der männlichen Sprache, zu dem Binnen-I, dem großgeschriebenen I, das vor allem die Taz gebraucht hat, und dann eben zu der, so heißt es immer, Doppelnennung, wenn Frauen und Männer ausgesprochen sind. Da gibt's recht viele Untersuchungen dazu und das finde ich nochmal so wichtig. Da gibt's auch Untersuchungen dazu, die deutlich machen, weil es kommt ja oft so ein Argument, naja, das lenkt ja ab vom Inhalt und so kann der Inhalt, es wird alles zu kompliziert und zu komplex. Und Sabine Chesney und andere haben da Untersuchungen durchgeführt, die gezeigt haben, zum Beispiel, die haben Arzneimittelrezepte, da eben die Beschreibungen in diesen drei Sprachformen umgeschrieben und da Leute dann hinterher befragt, dass durchaus auch mit der doppelten Sprachform, also Patienten und Patientinnen, als auch mit dem großen I, die Inhalte verstanden wurden und auch wiedergegeben werden konnten. Das ist wichtig. Oder im Blick auf Schüler und Schülerinnen gab es eine andere Untersuchung von Bettina Hannover, Dries Verwecken und Ilka Wolter. Nämlich, wenn so klassische, in Anführungszeichen, Männerberufe und klassische Frauenberufe genannt werden, wie sich das auswirkt auf das Zutrauen von Mädchen und Jungen, ob sie diese Berufe ergreifen können. Und wenn eben nur die maskuline Form gewählt wird, Jetzt bleiben wir mal beim Lkw-Fahrer. Dann ermutigt es die Mädchen nicht, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Nehmen wir aber die beiden Formen, Lkw-Fahrer und Fahrerinnen, dann fühlen sie sich durchaus ermutigt. Und darüber hinaus fühlen sich auch noch manche Jungen mehr ermutigt, dann in diesen Beruf einzusteigen. Und das findet sich auch in anderen Untersuchungen wieder von auch Geschäftsführern oder Personalerinnen, wenn die Form eben ausgeschrieben ist, und das kann man jetzt auch mutmaßen fürs Sternchen und den Unterstrich, dann sind sie selbst aufmerksamer und stellen auch eher Menschen, Personen unterschiedlicher geschlechtlicher Identität ein.
Wenn jetzt hier davon gesprochen wird, dass man den Leuten quasi vorschreibt, wie sie zu reden hätten, also auch dieses Wort der Diktatur geistert da ja immer mal wieder rum. Was sagt ihr solchen Menschen?
Ja, das ist keine Diktatur, würde ich mal sagen, sondern da befinden wir uns in einer Abwehr häufig auch von überhaupt. An der Stelle wird nochmal sehr deutlich Machtverhältnisse auch im Diskurs, und es ist ja häufig auch so, es gibt sehr viele antifeministischen Positionen, auch Antigenderismus, Genderwahn. Es gibt einen deutschen Verein für Sprache, der auch von dem Genderunfug sprach. Als es dann irgendwann mal auch den Gender-Duden gab von Gabriele Diebald, auch einer Linguistikprofessorin, der aber nur entstanden ist, weil die Duden-Redaktion so viele Anfragen bekommen hat. Wie können wir denn schreiben, dass sie gesagt haben, wir brauchen so einen Gender-Duden, damit einfach mal Anregungen gegeben werden. Und es ist auch kein Muss. Es gibt ja keine Verpflichtung in dem Sinn dazu. Gesetzlich verpflichtet ist, dass alle sich angesprochen fühlen müssen. Es gibt es in verschiedenen Gesetzesvorlagen, auch dem AGG im Grunde genommen. Aber wofür ja fast alle plädieren, ist, dass man sensibel ist, dass man offen ist und versucht eben niemanden außen vor zu lassen. Und ich plädiere immer für eine kreative Handhabung. Also es gibt so viele Möglichkeiten auch zu umschreiben. Ich muss gar nicht Substantive verwenden. Ich kann auch den Rat des Arztes in den ärztlichen Rat auflösen und so weiter und so fort. Also da die Sprache auch kreativer werden zu lassen. Und auch mehr zu experimentieren. Und ich finde, in dieser Abwehr, da ist manchmal so eine Enge zu verspüren. Und das ist halt mit ein Teil. Es ist nicht immer gleich Sexismus, Rassismus. Wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen. Selbstbezeichnungen und so ist ja auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns eben danach richten sollten, auch was bestimmte Gruppen für sich für Bezeichnungen wählen, zum Beispiel POC, People of Color, und nicht mehr andere Begrifflichkeiten. Und dass wir da mehr drauf hören und dann gucken auch, was wir im Grunde genommen da für uns auch weiterentwickeln können. Und es kommt immer auch auf den Kontext an, auf die Zielgruppen, die wir ansprechen wollen.
Barbara, von dir noch ein Schlusswort zum Thema sensible Sprache.
Schlusswort, naja, ich glaube, da ist das Schlusswort noch lange nicht gesprochen. Also
nur für heute.
Ist klar geworden. Uns geht es überhaupt nicht um eine Sprachpolizei, sondern uns geht es darum, dass sich Menschen, wenn sie sprechen, klar machen, wofür die Begriffe stehen, die sie benutzen, was die Begriffe bezeichnen, vor allem aber auch, wen sie markieren, wen sie nicht markieren, wen sie wie markieren und wie nicht. Das hat ja auch jede und jeder schon am eigenen Leib erfahren, ne? Also wo auch Sprache verletzen kann. Also da gibt's auch, finde ich, eine offene Tür für reflexive und Bildungsprozesse. Das ist ja sozusagen mit ein Effekt von Sprache. Und ich würde auch noch mal betonen wollen, ganz viel von dieser Abwehr, von der Gerrit auch gerade schon gesprochen hat, das ist ein Verleugnen von gesellschaftlichen Hierarchien. Einfach nicht hingucken wollen. Es ist auch ein Verleugnen ganz oft der eigenen Privilegien. Also weil es auch darum gehen müsste, gesellschaftliche Positionen freizumachen oder freizugeben oder zu teilen, Privilegien zu teilen. Und es ist implizit immer eine Weigerung, daran irgendwas zu ändern. Und ich finde es ganz schrecklich, wenn jetzt immer über Cancel Culture gesprochen wird und dann auch so suggeriert wird, als wäre Sprache so ein Kulturgut, so ein Monolith, der da so steht und unveränderlich ist. Sprache verändert sich fortlaufend. Sprache verändert sich durch die Leute, die wir hier in der Sendung hören, durch RapperInnen, durch Jugendkultur, was allein hat die Pandemie an sprachlicher Veränderung mit sich gebracht. Mein Lieblingswort ist das Kreisabstrichzentrum. Das würde hat vor einem Jahr noch niemand verstanden und wird in 3 Jahren niemand mehr verstehen. Wir können uns trotzdem unterhalten. Also Sprache ist beweglich und das ist sozusagen auch ein wichtiges Argument, dass man diesen ganzen Abwehrargumentationen sozusagen entgegenhalten kann. Also jetzt mal rein auf einer linguistischen Ebene.
Ja, und Luise Pusch hat ja auch mal gemeint, es gibt auch noch eine Stufe drunter, sowas wie eine Bequemlichkeit und sich eben da weiterzuentwickeln. Und das ist vielleicht auch nochmal sowas, da kann man ja auch mal jetzt in dieser Zeit versuchen, die zu überspringen. Ich fände das wunderschön, wenn wir von Suki vielleicht noch das Lied Sprich einblenden könnten.
Das machen wir noch zum Abschluss. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, Gerrit Kaschuba und Barbara Stauber vom TIFS, vom Tübinger Institut für Gender- und Diversitätsbewusste Sozialforschung und Praxis. Und ich stimme euch zu, da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, nur für diese Sendung. Und wir bleiben da auch hier. Wir sprechen öffentlich im Radio und ich habe bei mir selber gemerkt, es ist auch eine Trainingssache. Also man übt es eine Weile und dann ist diese gesprochene Pause ohne Knack dann eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Also, und es ist eben auch ein Sprechen in der Öffentlichkeit und da ist es ja auch nochmal was anderes, ein bisschen symbolischer, als wenn ich jetzt mit meinen Kumpels daheim nicht jedes Wort gendere. Tja, da kommt der erhobene Zeigefinger dann doch hier, den man im Radio nicht sieht. Ja, vielen Dank an euch. Und